Johannes 11, Abvers 17. Heute Morgen. Das Dorf Bethanien ist etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Auf der anderen Seite des Ölbergs. Eigentlich ist es ein Hügel mehr als ein Berg. Und Jesus hatte dort 3 ganz besondere Freunde. Den Lazarus und seine Schwestern, die Maria und die Martha. Im Vers 5 haben wir gelesen, dass Jesus die Martha und ihre Schwester Maria und den Lazarus liebte. Und denkt einmal drüber nach, wer Jesus ist und wie wunderbar seine Freundschaft ist mit ihm, wie wunderbar es ist, geliebt zu sein von ihm. Jesus war und ist die netteste und freundlichste und liebevollste und ehrlichste, hilfsbereiteste, wohlwollendste Person auf dem ganzen Planeten. Und dazu hatte Jesus unglaubliche Fähigkeiten. Er war der Gott-Mensch, er war der allmächtige Gott in Menschengestalt. Und wissen nicht, wie weit die 3 Geschwister das wirklich voll verstanden haben. Aber Jesus hat ganz viele übernatürliche Wunder getan. Jesus war ganz sicher der begabteste Mensch auf dem Planeten zu dieser Zeit, von allen Zeiten. Und Jesus hatte einen einzigartigen Draht zu Gott, ganz besondere Beziehung mit ihm. Keiner kannte Gott, den Vater, so wie Jesus ihn gekannt hat. Und ich glaube, er war der Einzige auf dem ganzen Planeten, der ihn wirklich gekannt hat. Und ich denke, das war spürbar. Wenn die Leute mit Jesus zusammen waren, dann waren sie in Gottes Gegenwart. Da war etwas Heiliges spürbar. Das war eine heilige Erfahrung. Und Jesus war der Star-Rabbi. Die Menschen sind ihm nachgelaufen. Aber immer wenn Jesus in Jerusalem war, da kehrte er nicht irgendwo im Königspalast in Jerusalem ein, auch nicht im König David Hotel oder bei irgendeinem angesehenen Priester oder Leiter des Volkes, sondern er kehrte ein bei seinen Freunden, bei Lazarus und Maria und Martha. Er liebte sie. Denkt ihr, dass die Geschwister sich gesegnet gefühlt haben und beschenkt gefühlt haben, diese Freundschaft? Ich meine, es waren wahrscheinlich ganz gewöhnliche Leute. Wahrscheinlich haben sie sich sogar unwürdig und vielleicht so ein bisschen komisch gefühlt, dass sie diese Aufmerksamkeit, diese Freundschaft von Jesus bekommen haben. Aber wie wunderschön das war, dass Jesus ihre Namen kannte. Und als sie Not hatten und Hilfe gebraucht hatten, konnten sie zu Jesus senden und Jesus wusste, wer sie waren. Und sie durften wissen, dass Jesus besorgt war um sie. Jesus war ihr Freund. Er hat sie lieb gehabt. Wie wunderbar war das, dass er Freund sein wollte, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte, dass er sie liebte. Ich bin sicher, die 3 sind rumgelaufen und haben gesagt, oh, ich bin Freund von Jesus. Ich bin geliebt von Jesus. Ich bin gekannt von Jesus. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und ich denke, das hat diese Geschwister tief geprägt. In der Gesellschaft haben sie wahrscheinlich nicht allzu viel gegolten, aber das macht eigentlich alles nichts, weil Jesus hat sie geschätzt. Wie viel mehr ist es wert? Jesus war ihre Identität. Das war das Größte im Leben, von Jesus gekannt zu sein, ein Freund von Jesus zu sein, von ihm geliebt zu sein. Die meisten Leute haben einfach nur davon geträumt, aber für sie war das Realität. Und wäre das nicht total abgefahren, super, besonders aufregend gewesen, toll gewesen? Ich verrate euch ein offenes Geheimnis. Wenn du dich Jesus anvertraut hast als deinem Herrn und Retter, dann nennt er dich seinen Freund. In Johannes 15 wird Jesus uns sagen. Da sagt er zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven, sondern ich nenne euch meine Freunde. In Markus 3 hat Jesus gesagt, wer Gottes Willen tut, seine Jünger, das sind seine Familie. Er hat gesagt, seht euch um. Jeder hier, der Gottes Willen tun will, der mir nachfolgen will, das ist meine Familie, noch mehr als nur ein Freund, sondern die zähle ich zu meinem engsten Kreis, zu meiner Familie. Es gilt für dich. Jesus liebt dich mit der größten Liebe, die es überhaupt gibt. In Johannes 15 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für dich getan. Mit so einer Liebe liebt er dich. Also ich denke, ist schon okay, ist schon angemessen, wenn du dich so ein bisschen besonders fühlst. Heute Morgen. Du bist ein Freund, du bist ein Kind Gottes. Du bist geliebt von ihm. Das sollte unser Leben prägen. Letzte Woche haben wir gesagt, mache Gottes Liebe nicht an deinen Umständen fest, sondern an dem, was Jesus für dich getan hat. An dem, was Jesus dir gesagt hat, an seinem Wort. Jesus meint es absolut ernst, was er dir sagt. Wenn er dir sagt, ich liebe dich. Er hat dir das bewiesen am Kreuz. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, mit seinem Leben. Die Freunde Jesu, Lazarus und Maria und Martha gehen hier durch eine schwere Krise. Also eigentlich zwei Schwestern mehr als Lazarus. Ich glaube, für ihn war es absolut überhaupt keine Krise zu dem Zeitpunkt. Aber die zwei Schwestern gehen durch eine sehr schwere Krise. Wie auch wir, dann und wann in unserem Leben. Diese Schwestern werden von dem Tod heimgesucht, dem alten Feind der Menschen, der trennt, der entzweit, der beraubt. Lazarus, ihr Bruder, ist schwer krank geworden. Und die zwei Schwestern haben noch zu Jesus gesandt. Jesus war etwa eine Tagesreise weit entfernt, am Jordanfluss. Aber Lazarus, der ist noch an demselben Tag gestorben. Und nach jüdischer Tradition haben sie ihn am selben Tag noch begraben. Das Wetter dort ist sehr warm, wie ihr wisst, und es war nicht besonders angenehm für die Nasen, vor allem die Leute, die Toten lange herumliegen zu lassen. Versetzt euch in die beiden Schwestern. Das war eine Katastrophe für die beiden. Da war dieser persönliche Verlust, diese Trauer, dieser Schmerz, sie hatten gebrochene Herzen. Auch ihre Hoffnung war enttäuscht. Ich denke, ihre Hoffnung war ganz sicher, dass Jesus kommen würde und den Lazarus heilen würde. Wir wissen, das war ihr Plan, deswegen haben sie zu ihm gesandt, aber leider war das alles zu spät. Und man hätte man doch früher zu Jesus geschickt. Und wahrscheinlich waren die zwei Schwestern auch finanziell von Lazarus abhängig. So wie es aussieht, waren die beiden nicht verheiratet. Und wahrscheinlich war der Lazarus der Versorger dieser Familie, von seinen Geschwistern. Wovon soll man jetzt leben? Wie wird es jetzt weitergehen? Und dann haben wir letzte Woche angesehen, zusätzlich hat Jesus noch zwei Tage lang gewartet, als er gehört hat, dass Lazarus krank war, bis er aufgebrochen ist und zu ihnen gekommen ist. Und er hat das Begräbnis versäumt. Ich bin sicher, die zwei Schwestern haben ihn vermisst, waren vielleicht enttäuscht. Wo bleibt denn Jesus? Jetzt, wo wir ihn wirklich brauchen. Ist es ihm nicht wichtig, zu uns zu kommen? Wo ist er? Und wahrscheinlich kennt ihr auch diese Erfahrung. Vielleicht trauerst du jetzt gerade um den Tod eines geliebten Menschen. Oder vielleicht trauerst du um den Tod einer Beziehung oder eines Projektes, eines Traumes. Und du verstehst nicht, warum hat Jesus es zugelassen? Warum hat er nicht vorher eingegriffen? Wo ist Jesus jetzt in deiner Not? Letzte Woche haben wir besprochen, dass der Grund, warum Jesus gewartet hat, eigentlich Liebe war, weil er sie geliebt hat. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und sein Waden war ein Ausdruck seiner Liebe. Er wollte die Gelegenheit nutzen, um diesen Geschwistern seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, zu offenbaren. Er wollte ihnen eine Gelegenheit geben, um ihn und um Gott, den Vater, besser kennenzulernen. Und wenn wir durch so eine schwierige Zeit gehen, wo wir die Dinge nicht verstehen, müssen wir ihm einfach vertrauen. Aber jetzt, nach vier Tage nach dem Tod von Lazarus, taucht Jesus auf. Lass uns nochmal ab Vers 17 lesen. Als nun Jesus kam, fand er ihn, das heißt den Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, also ungefähr 3 Kilometer. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Martha war die aktivere Persönlichkeit, die konnte nicht stillsitzen. Als sie gehört hat, dass Jesus kommt, ist sie ihm entgegengelaufen. Und wir können uns vorstellen, wieder versetzt euch in diese 2 Schwestern hinein, wir können uns vorstellen, dass die so eine Mischung, so ein Mix von Gefühlen hatten. Ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite war da ein Gefühl von Erleichterung. Sie gehört haben, jetzt kommt Jesus. Ach, endlich ist Jesus da. Und wenn auch alles so furchtbar ist, zumindest ist jetzt Jesus da und ja, dann ist alles irgendwie leichter, wenn er da ist bei uns. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Enttäuschung mit dabei in diesem Gefühlsmix. Warum konnte Jesus nicht früher kommen? Warum hat er es nicht verhindert? Warum sind die Dinge nicht anders gelaufen? Diese quälenden Warum-Fragen, die nur so ganz, ganz selten mal beantwortet werden und die uns das Leben so schwer machen. Und ganz sicher war da auch Trauer und Müdigkeit und Erschöpfung und all diese Gefühle, die er kennt in solchen Situationen, mit dabei. Vers 21, da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ich wünsche, wir könnten das Video sehen von der Begebenheit. Ich wünsche, wir könnten diesen Tonfall hören, mit dem Martha zu Jesus gesprochen hat. Weiß nicht, je nachdem, könnte das, was die Martha hier sagt, entweder vorwurfsvoll klingen, wenn sie sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Oder vielleicht ist es einfach nur eine Feststellung, dass sie wirklich einfach sagt: Oh Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre alles anders gelaufen. Aber auf jeden Fall drückt die Maria trotz ihrer Enttäuschung und der Trauer und dem ganzen Gefühlen, die sie hatte, trotzdem drückt die Martha hier auf jeden Fall Jesus hier ihren Glauben aus. Und darin ist sie uns wirklich ein Vorbild. Sie sagt: Wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Du machst einen Unterschied, Jesus. Und auch jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, das wird Gott dir geben. Das drückt Glauben aus. Da ist sie uns ein Vorbild. Wir dürfen offen und ehrlich mit all unseren Gefühlen und Gedanken, auch all unseren Zweifeln, zu Jesus kommen. Aber lasst uns nie aufhören, egal was abgeht in unserem Leben, an ihm festzuhalten. Vertrauen. Glauben. Gerade in diesen Zeiten, wo wir die Umstände nicht verstehen. Gerade, wo wir vielleicht enttäuscht sind und die Dinge gerade nicht wirklich Sinn machen für uns. Wir hätten es uns anders ausgesucht, wir hätten es uns anders gewünscht. Aber jetzt ist es so. Ich darf wissen, Jesus ist da. Ich darf ihm vertrauen, dass er einen Plan hat, einen guten Plan dass seine Wege höher sind und besser sind als meine Wege. Martha kommt hier zu Jesus als zu einem Freund. Sie schüttet hier einem Freund ihr Herz aus. Sie vertraut ihm. Sie weiß, dass Jesu Gegenwart einen Unterschied macht. Wenn du hier gewesen wärst, wäre es anders gelaufen. Und ich weiß, worum immer du Gott bittest, das wird er dir geben. Wir wissen auch da nicht genau, was sie da in ihrem Sinn hatte. Manche glauben, dass sie hier impliziert oder implizit um eine Auferweckung von Lazarus betet. Bin mir nicht so sicher. Wir wissen später, als Jesus sagt, mach das Grab auf, zögert die Martha eigentlich und sagt, oh, oh, Jesus, willst du das wirklich? Der stinkt schon. Der ist schon 4 Tage am Verwesen. Vielleicht war ihr Gebet einfach um Trost oder Versorgung. Wahrscheinlich ist es gut, dass sie es offen gelassen hat. Jesus, ich weiß, warum immer du den Vater bitten wirst, das wird er dir geben. Herr, du weißt, was am besten für mich ist. Du weißt, was das Beste ist in dieser Situation. Du weißt, was nötig ist. Vertraut sich ihm einfach an. Gebet ist nichts Kompliziertes. Manche Leute machen es wirklich kompliziert. Es gibt Leute, die lehren, wenn du nicht ganz konkret und genau und auf den Punkt betest, dann ist Gott so verwirrt, dass er dir nicht geben kann, was du haben möchtest. Ich habe mal ein Buch, ich glaube von Kenneth Hagin oder so gelesen, eines von diesen Wort des Glaubens-Irrlehrern, der hat gesagt, er hat so eine Begebenheit, er hat Gott um ein Fahrrad gebeten und er hat es nicht bekommen und dann irgendwann hat Gott ihm offenbart, der Grund, warum ihm kein Fahrrad gegeben hat, ist, weil ihm nicht genau gesagt hat, welches. Dass es ein Rennrad sein muss mit einem Lenker und welche Farbe und welches Zubehör und so weiter. Oh meine Güte. Wenn unser Gott so klein ist, dann weiß ich nicht, ob er uns wirklich helfen kann. Hey, Gott kennt dein Herz, Gott kennt deine Gedanken. Und Mann, wenn du dein Herz zu ihm erhebst und sagst, oh Herr, warum immer du bittest, was immer du willst, das kann geschehen. Und Herr, du kennst mein Herz. Ich schütte dir einfach mein Herz aus. Es geht um Beziehung hier. Es geht nicht um irgendeine Manipulationstechnik oder Methode, um Gott zu irgendwas zu bewegen. Es geht um Beziehung zu einem lieben Freund. Vertrau dich ihm einfach an. Und Philipperbrief Kapitel 4 sagt uns, wenn wir das tun, dann wird dieser Friede Gottes, der allen Verstand, alle Vernunft übersteigt, dein Herz und dein Denken erfüllen. Dieser Friede mitten im Sturm, trotz den chaotischen Zuständen, obwohl du keinen Ausweg siehst, obwohl du nicht verstehst. Trotzdem ist sein Friede da, weil er da ist, weil du dich ihm anvertraust. Psalm 23, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Und du bereitest mir sogar einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und der Tod ist der größte Feind. Da ist ein Tisch, da ist Nahrung, da ist Gemeinschaft, da ist Kommunion mit ihm. Nahrung, Stärkung, Ermutigung. Jesus macht einen Unterschied. Macht einen Unterschied, ob du mit Jesus oder ohne Jesus durch schwere Zeiten gehst. Das ist der Unterschied, den Jesus macht in unserem Leben. Dass er da ist. Vers 23, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Martha glaubte, wie auch die Pharisäer, an eine generelle Auferstehung der Toten am letzten Tag dieser Welt, dieses Zeitalters. Die Sadduzäer haben ein Leben über das Irdische hinaus abgelehnt, aber die Pharisäer haben das gelehrt. Und die waren recht gelegen, richtig gelegen an diesem Punkt. Und Jesus antwortet der Martha jetzt mit vielleicht der stärksten Ich-Bin-Aussage, die er je getroffen hat. Eine gewaltige Aussage. Kein Mensch kann das für sich beanspruchen. Entweder ist Jesus hier der, der behauptet hat zu sein, nämlich Gott, Gottes Sohn, der Gottmensch, oder er ist ein absoluter Spinner, ein Irrer und ein Lügner. Wenn ein reiner Mensch so etwas behauptet, was Jesus hier behauptet, dann ist er schlicht und einfach verrückt. Vers 25. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus sagt hier nicht, ich schenke Auferstehung. Er sagt auch nicht, ich gebe Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin Leben. In Person. Sieh, der Auferstehung und Leben ist mit der Person von Jesus Christus verbunden. Sehen wir schon ganz am Anfang vom Johannesevangelium. Ersten Versen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 5, Vers 26, da sagt Jesus, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und Jesus sagt, wer sich durch Glauben mit mir verbindet, der wird auferstehen. Der wird leben. Dem werde ich Anteil geben an meinem Leben, an meinem ewigen Leben. Und wer nicht mit mir verbunden ist durch Glauben, der wird tot sein. Und der wird sterben. Der wird getrennt sein von dem Leben. Ganzen irdischen und ewigen Dimension. Die absolut, 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 absolut wichtigste Frage für dein Leben ist, wie stehst du zu Jesus? Hast du ihn? Hat er dich? Deine Beziehung zu Jesus bestimmt deine Beziehung zum Leben. Denn Jesus ist das Leben. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 5, die Verse 11 und 12, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. So klar, so eindeutig ist es. Johannes 14, Vers 6 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und was ist ewiges Leben? Was ist wahres Leben? Ist Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer. Johannes 17, Vers 3, da wird Jesus sagen, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darüber reden wir, wenn wir über ewiges Leben sprechen. Jesus kennen, Gott kennen, ist Leben. Dafür sind wir erschaffen. Und nur diese ungetrübte Beziehung mit Gott, und die wird völlig erfüllt sein im Himmel, wird unser Herz wirklich befriedigen und wirklich erfüllen. Und all diese irdischen Ersatzbefriedigungen, mit denen Menschen ihr Leben füllen, die bringen es nicht wirklich auf Dauer. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Gott kennen ist Leben. Und je tiefer unsere Beziehung mit ihm ist, desto mehr leben wir. Schon hier in dieser Welt und dann, bis es völlig erfüllt sein wird, zur Perfektion im Himmel. Jesus kennen ist Leben. Gott kennen ist Leben. Es gibt ein Problem. Wir Menschen haben ein Problem und das Problem heißt Sünde. Sünde killt unsere Beziehung mit Gott. Und weil Gott heilig ist und perfekt ist und absolut rein ist und wir nicht, das ist, was Sündersein bedeutet, kommt Trennung in unsere Beziehung, kommt Tod in diese Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Gott hasst und verabscheut Sünde. Schlechten Gedanken, die bösen Dinge, die wir tun. Ihr könnt euch selbst eine Liste machen. Neid und Eifersucht und Selbstsucht und Lüge und Egoismus und Lieblosigkeit und Stolz und all diese Dinge. All das, was uns selbst ein schlechtes Gewissen macht. Und ihr könnt die 10 Gebote als Maßstab nehmen und an euer Leben anlegen. All diese Sünden trennen uns von Gott. Und jeder Mensch ist ein Sünder. Niemand ist perfekt. Deswegen sind wir Menschen von Natur aus geistig tot. Das heißt, die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott ist tot. Egal wie viele gute Taten du tust, egal wie oft du in die Kirche rennst, egal wie religiös du bist, wie viele Rituale du durchmachst, Religiosität macht uns nicht lebendig. Bringt uns nicht in Beziehung mit Gott. Macht uns nicht perfekt. Und wenn du nicht perfekt bist, wenn du ein Sünder bist, dann ist deine Beziehung mit Gott tot. Oder wir könnten es anders ausdrücken, du bist für Gott gestorben. Deine Sünde trennt dich von ihm. Du bist entfremdet, du bist getrennt von dem Schöpfer, der das Leben ist. Und getrennt von seinem Leben. Und deswegen sterben wir übrigens auch physisch. Der Tod unseres Leibes ist eine Konsequenz des Todes unserer Seele. Die Seele getrennt ist von unserem Leben, das Gott ist. Also auch der leibliche Tod ist eigentlich eine Folge von Sünde, beziehungsweise der Trennung von Gott, der Quelle des Lebens. Und was hat das alles mit Jesus zu tun? Jesus ist der Einzige, der etwas gegen unsere Sünde getan hat, zumindest etwas Wirksames. Jesus war Gott, er ist Mensch geworden, er hat ein absolut perfektes, sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und dann ist er an ein Kreuz gegangen, für dich und mich. Er hat deinen Platz und meinen Platz eingenommen, den Platz des Sünders. Und er hat deine ganze Lebensschuld sich zurechnen lassen am Kreuz. Und er hat die Konsequenz dafür getragen. Und es ist abgefahren, er, der Sündenlose, der Perfekte, der das Leben ist, ist gestorben am Kreuz. Körperlich, auch geistlich. Seine Beziehung zu Gott, dem Vater, ist gestorben. Er hat am Kreuz ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der verzweifelste Schrei, den die Geschichte je gehört hat. Warum war Jesus getrennt von dem Vater? Weil er deine Schuld und meine Schuld trug dort am Kreuz. Weil er unsere Schuld bezahlte und beglich. Oder um ein biblisches Wort zu verwenden, er sühnte unsere Schuld. Das heißt, er beglich die offene Rechnung, die Gott mit uns hatte. Er bezahlte die Strafe für unsere Verbrechen gegen Gott und unsere Mitmenschen. Und dadurch versöhnte er uns mit Gott dem Vater. Sühnen, versöhnen kommt von derselben Wurzel. Das hat Jesus damit zu tun. Also um dieses Beispiel zu verwenden, wenn das hier die Liste wäre, das Buch mit deiner ganzen Lebensschuld, wo alle deine Sünden aufgeschrieben sind und hier ist Gott und er sieht auf dich, dann was sieht er? Deine Schuld, die trennt dich von ihm. Und was Jesus getan hat, er war Gott, der Mensch wurde und er hat deine Schuld auf sich genommen, damit du frei sein kannst davon und dass du Beziehung mit Gott, dem Vater, haben kannst. Jesus hat das Trennende weggenommen. Er hat diesen Makel von uns entfernt. Und er bietet uns jetzt perfekte Gerechtigkeit, Sündenlosigkeit, seine Sündenlosigkeit, ewiges Leben in Beziehung mit Gott als Geschenk an. Und bekommt jeder das Geschenk? Gilt es für jeden Menschen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat? Potenziell ja. Aber wirksam wird es nur für die, die es annehmen. Wenn ich dir ein wunderbares Geschenk packe, das Wertvollste, was du je bekommen hast, und du nimmst es nicht an, bringt dir das Geschenk überhaupt nichts. Wenn du todkrank bist und ich gebe dir die Medizin, die dich heilen und retten kann, und du nimmst sie nicht ein, bringt dir die Medizin überhaupt nichts. Und genauso ist es mit dem, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen es annehmen. Und wir tun das durch Glauben. Und Glauben heißt nichts anderes als Vertrauen oder uns ihm anvertrauen. Statt auf unsere Leistung, auf unsere Religiosität zu vertrauen, Selbstvertrauen und Selbstbestimmtheit, vertrauen wir auf Jesus, auf das, was er für uns getan hat, allein. Und wir geben uns ihm hin. Stell dir vor, du bist am Klettern oder von mir aus am Skifahren, jetzt hier abseits vom Gelände und du stürzt ab, Felswand hinunter und Mann, Gott sei Dank kannst du dich festhalten an so einem kleinen Bäumchen, was da im Felsen wächst und du hängst hier in dieser Felswand und das schunkelt schon so, sehr verdächtig und du hältst dich da gerade noch mit ein bisschen Kraft, die du noch hast, an und schreist verzweifelt um Hilfe. Und dann kommt die Bergrettung mit dem Hubschrauber und lässt ein Seil zu dir hinunter. Was tust du? Und ich hoffe, wenn du gerettet werden willst, dass du das Bäumchen loslässt, aufhörst auf deine kleine Kraft zu vertrauen und auf dieses Bäumchen, was du da hast, was immer das ist in deinem Leben, und dass du dieses Seil ergreifst und dich von der Bergrettung hochziehen lässt. Und das ist, was Jesus für uns ist. Er ist die Rettung. Er kann das für uns tun, was wir nicht aus uns selbst tun können, aus eigener Kraft. Und das ist, was Vertrauen auf Jesus bedeutet. Ich setze das Vertrauen von mir selbst weg auf Jesus allein und ich gebe mich ihm allein hin. Und das ist, was uns rettet. In dem Moment, in dem wir uns Jesus in dieser Art und Weise anvertrauen und uns ihm hingeben, oder wir können sagen, uns zu ihm bekehren, wir Christen verwenden da unterschiedliche Worte, uns mit ihm identifizieren eigentlich und dem, was er für uns getan hat. In diesem Moment wird unsere ganze Lebensschuld auf Jesus überwiesen, am Kreuz, und im Gegenzug dazu wird uns seine Sündenlosigkeit, seine Perfektion zugerechnet. Wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Beste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist eine Pantomime, die wir bei Straßeneinsätzen aufgeführt haben, als ich auf der Bibelschule war. Da gab es einen Sünder, der war schwarz angezogen, schwarze Jacke und er hat hier gesündigt und alles mögliche, Frauen rumgemacht, Drogen genommen, gesoffen, geprügelt. Und dann gab es eine Person, die hat Jesus gespielt, die hatte eine weiße Jacke an. Und dann irgendwann hat Jesus dem Sünder diese schwarze Jacke ausgezogen und hat sie sich selbst angezogen und ist an ein Kreuz gegangen und ist dafür gestorben. Und er ist auferstanden, hat dann bildlich gesprochen diese schwarze Jacke weggeworfen und hat dann seine weiße Jacke genommen und hat sie dem Sünder übergezogen, bekleidet mit der Gerechtigkeit, mit dem perfekten, sündenlosen Leben von Jesus Christus. Es ist unser Stand vor Gott, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Verstehst du jetzt, warum du Jesus brauchst, um zu leben? Um Auferstehung, um ewiges Leben, um Gemeinschaft mit Gott zu erfahren? Nochmals, hast du Jesus und hat Jesus dich? Hast du dich von ihm retten lassen? Hast du deine Beziehung mit Gott von Jesus heilen lassen? Das ist die wichtigste Frage im Leben. Und wenn irgendwer noch irgendwie Zweifel hat daran oder sich nicht sicher ist, dann möchte ich dich anflehen im Namen Gottes. Lass dich versöhnen durch Jesus mit Gott und wirf dich voll Vertrauen und Hingabe in seine Arme. Er liebt dich und er hat alles getan, was nötig ist, um dich zu retten. Ergreif diese rettende Hand. Du tust es in einem einfachen Gebet in deinem Herzen, oder? Dass du ihm einfach das sagst, dass du das tun willst, dass du dich ihm anvertrauen willst und kannst das hier und jetzt einfach beten. Und dann nachher, nach dem Gottesdienst, bezeuge es irgendjemanden, wenn du es gebetet hast. Ich denke, das ist auch wichtig, es zu bezeugen. Wenn es dir hilft, laut zu beten, vor Zeugen, komm zu uns. Ich glaube, jeder von uns betet gerne mit dir. Wenn dir die Worte fehlen, beten wir dir gerne was vor. Die Worte sind gar nicht so wichtig. Es geht um diesen Vertrauensakt deines Herzens, um diesen Hingabeakt deines Willens. Und wenn du das getan hast, wenn du Jesus das Leben ergriffen hast, dann freu dich an deiner Errettung. Und ich möchte mit dem Paulus sagen, nochmals sage ich euch, freu dich, freut euch. Schlagt mal Psalm 103 auf. Lass uns da ein paar Verse gemeinsam lesen. Psalm 103, beginnen wir Vers 1. Manchmal müssen wir so zu uns selbst reden, wie der David zu sich selbst geredet hat. Und uns selbst ermutigen, das zu tun, was eigentlich richtig ist und dran ist. Psalm 103, Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele. Er führt hier ein Selbstgespräch. Preise den Herrn, meine Seele und all mein Innerstes, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Lass uns im Vers 8 weiterlesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, und das ist unendlich fern, du kannst lebenlang Richtung Osten laufen und du wirst nie mehr zum Westen kommen. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also freu dich. Freu dich über Gottes Gnade, über Gottes unverdiente Gunst. Gott nennt dich, obwohl du in dir selbst oder in deinem Leben praktisch noch nicht so perfekt bist, nennt Gott dich trotzdem sein geliebtes Kind, seinen Freund, seine geliebte Braut. Also freu dich. Freu dich am Leben. Freu dich an ihn. Genieß ihn, bet ihn an, leb für ihn. Dieses Leben, das er dir geschenkt hat. Das ist noch recht und billig, was sonst sollten wir tun? nach all dem, was er für uns getan hat. Und deswegen feiern wir so oft Abendmahl, weil wir das immer wieder sehen müssen und uns immer wieder daran erinnern müssen. Wahrscheinlich haben wir es alle schon gehört und 10-mal oder 100-mal gehört, aber wir müssen das Evangelium immer wieder hören. Deswegen ist es wichtig, dass wir rausgehen und das Evangelium anderen bezeugen. Nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst. Wir müssen es immer und immer wieder hören und immer wieder betrachten, was Jesus für uns getan hat. Denn das ist das Wichtigste und das Allerwesentlichste in unserem Leben. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Es ist parallel hier, glaube ich. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Diese Hoffnung, die wir haben auf die Auferstehung, ja auch die Auferstehung unseres Leibes. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir werden einen neuen, verwandelten Auferstehungsleib für die Ewigkeit bekommen. Paulus sagt es in dem Sinn, er sagt, der Tod für uns ist eigentlich nur ein Umzug von einem Zelt in eine Villa. Das ist meine eigene Übersetzung, aber ihr könnt 1. Korinther 15 nachlesen. Im Prinzip ist das auf den Punkt gebracht, was er dort sagt. Ein Umzug für uns in ein besseres Haus. Und Jesus sagt: Ich bin das Leben. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Du, dein Ich, dein Geist, deine Seele wird nie sterben. Wird nie getrennt sein von mir, sagt Jesus. Wird nie getrennt sein von Gott, wenn du mir glaubst. Du wirst Leben ohne Unterbrechung haben. Der Tod ist nur ein Geburtskanal eigentlich in ein reineres, perfekteres Leben. In die ungetrübte Beziehung, in ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. An einem perfekten Ort, in einem perfekten Zustand, ewiges Leben in Fülle. Ewiges Leben beginnt hier und jetzt, bei unserer Bekehrung zu Jesus. Aber ewiges Leben wird perfekt nach unserem Tod oder nach dem Tod unseres unperfekten Leibes, der dieses Leben noch ein bisschen ja, befleckt, verunreinigt, zurückhält in seiner ganzen Fülle. Und in diesem Sinn ist der Tod auf den ersten Blick für uns zwar ein Feind, aber wenn wir länger drüber nachdenken, ist der Tod für uns eigentlich ein Freund, ein Geburtshelfer in das wahre Leben, in unsere wahre Bestimmung, nach der unser Herz sich sehnt. In die absolute Herrlichkeit. Das Leben mit Jesus ist jetzt schon herrlich und Leute, es wird nur besser. Paulus schreibt an die Philipper: Es ist zwar nötig, dass ich noch bei euch bleibe, aber ich habe eigentlich Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Im 1. Korintherbrief 15, Verse 54 und 55. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann fragt er nochmal ganz persönlich, konkret nach: Glaubst du das? Das ist entscheidend für dich. Glaubst du das? Jesus macht es persönlich. Niemand kann für dich glauben. Ist deine Entscheidung. Glaubst du Jesus? Und sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Gesalbte, der Messias, der von Gott im Alten Testament verheißene Retter. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha hat Jesus geglaubt. Glaubst du? Vers 28, und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Maria, Jesus will dich sehen. Petra, Gabi, Michael, wie immer er heißt, wenn du ein gebrochenes Herz hast, wenn du betrübt bist, Jesus will dich sehen. Jesus liebt dich. Jesus will dich trösten. Jesus will dir ein Beistand sein. Jesus will dir nahe sein. Er sieht dich, er kennt dich, er ist bei dir, du bist nicht allein. Eigentlich wollte ich heute das ganze Kapitel fertig machen. Ist unrealistisch, wenn ich auf die Uhr sehe. Also werden wir das heute nicht tun. Wir werden uns die Begegnung zwischen Jesus und Maria nächstes Mal ansehen. Und was wir tun wollen, ist Abendmahl feiern. Und Betonung ist auf feiern. Okay? Wir wollen Jesus betrachten und das, was er für uns getan hat. Und lasst uns das mit Freude tun, mit Leidenschaft, mit Begeisterung, mit Lobpreis im Herzen, mit Hoffnung im Herzen, heute Morgen. Denn das ist die Wahrheit, die Jesus uns gesagt hat. Er ist das Leben. Und ich lese es nochmal vor, einfach weil es so gut ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ich glaub's. Amen. Also lass uns das feiern. Von ganzem Herzen, was Jesus für uns getan hat. Wir haben noch ausgiebig Zeit heute, Jesus zu preisen, Jesus anzubeten, mit Liedern, mit Worten, betrachten. Wir wollen das Abendmahl jetzt austeilen und betrachtet einfach. Ich will gar keine großen Worte mehr machen. Schaut auf Jesus, auf das, was er für euch getan hat. Betrachtet euer Leben. Und betet ihn an. Und feiert Abendmahl, wann immer ihr bereit seid. Lasst uns noch diese Zeit in der Anbetung und im Lobpreis verbringen.